Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Sonntag Rogate feiern wir Gottesdienst. Uns begleitet ein Bibelwort aus dem Psalm 66. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir singen, wie lieblich ist der Maien. Wir beten den Psalm 19 im Wechsel von ganzen Versen. Im Wechsel von ganzen Versen, Psalm 19.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.
Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen.
Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme.
Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt.
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn.
Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen.
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele.
Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise.
Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Gott, Heiliger Geist, beschenke uns mit Hoffnung und Zuversicht. Gott, Atem des Lebens, erfülle uns, wir sehnen uns nach dir. Sei Trost allen Müden, Kraft allen Erschöpften, Liebe allen Verlassenen, Hoffnung allen Resignierten. Wir beten in der Stille miteinander und füreinander und für den Frieden in der Welt. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium des Lukas, Kapitel 11, die Verse 5 bis 10, und ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm und sagt: Mein Freund, leihe mir doch bitte 3 Brote. Ein Freund hat auf seiner Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts im Haus, was ich ihm anbieten kann. Aber von drinnen kommt die Antwort: Lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Das sage ich euch. Schließlich wird er doch aufstehen und ihm geben, was er braucht. Nicht aus Freundschaft, sondern weil er ihm keine Ruhe lässt. Deshalb sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Amen.
Vor einer Woche haben die feierlichen Krönungszeremonien für den britischen König Charles III. Stattgefunden. Bestimmt haben Sie Bilder gesehen und natürlich Nachrichten gelesen. Neben allem Volkstümlichen und auch Bedeutungsvollen, was sich da ereignet hat, wurde eine Nachricht immer wieder besonders herausgehoben. Die Salbung des Königs mit dem heiligen Öl aus Jerusalem als Teil der Einsetzung des Monarchen. Sie wird im Ritus vollzogen, nachdem der Eid abgelegt ist, dass er die Gesetze halten, Recht und Gerechtigkeit walten lassen wird, die protestantisch reformierte Konfession bewahren und die Kirche von England als Institution schützen wird. Die Salbung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der König musste sein königliches Ornat ablegen und im einfachen Leinengewand vor den Erzbischof treten. Die Salbung bezieht sich auf die Königssalbungen, von denen im Alten Testament der hebräischen Bibel berichtet wird. Die Salbung ist ein religiöser Akt der Heiligung, aber auch der Übertragung und Legitimation von politischer Macht. Früher wurde die Salbung als sichtbares Zeichen des Gottesgnadentums verstanden. Auch heute noch geht mit ihr die Annahme einher, dass ein König von Gott eingesetzt ist. Eid und Salbung sind für den König dann eine lebenslange Verpflichtung. Die Salbung ist nicht nur ein religiöses Zeichen der Königswürde. In der christlichen Tradition wird ein Kind im katholischen und orthodoxen Ritus bei der Taufe gesalbt. Und ein kranker Mensch empfängt die Salbung mit heiligem Öl. Ein Zeichen der Zugehörigkeit, ein Zeichen der Zärtlichkeit Gottes. Die Salbung ist zugleich ein Gebet, das zum Ausdruck bringt, Gott möge diesen Menschen mit Gaben und mit Kraft erfüllen und Gottes Geist, dass er dieses Leben möge, Liebe und Frieden und Gerechtigkeit und Recht. Um eine Bitte für den König geht es im Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich lese aus dem 1. Timotheusbrief. Meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten, wenn ihr allein betet oder in Gemeinschaft, ob als Fürbitte oder als Dank. Das gilt auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen in Ruhe und Frieden leben, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittlung zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zu bezeugen, zu den festgesetzten Zeiten. Ja, der Predigttext lenkt den Blick auf die Könige und alle Machthaber. Deshalb ein paar Gedanken zu dem, was darin mitschwingt. Und die Frage, ob uns das heute noch etwas angeht. Dass Menschen hohe Erwartungen an diejenigen haben, die politische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ist keine neuzeitliche Erfindung. Das kennt die Bibel auch. Allerdings heißen die Führungspersönlichkeiten in der Bibel nicht Präsidenten oder Ministerpräsidenten oder Bundeskanzlerin oder Außenministerin, sondern Könige. Was erwartete man von ihnen? In der Bibel werden vier Maßstäbe genannt, an denen Könige gemessen wurden. Diese Maßstäbe sind gewiss auch heute noch aktuell. Zum Ersten wurden sie danach beurteilt, ob man erkennen konnte, dass sie sich darüber klar waren, dieses Amt kommt von Gott. Wo Könige ihr Gottvertrauen durch das Vertrauen in sich und ihre Macht und Kraft ersetzen, da verlieren sie ihre Anerkennung und ihre Berechtigung, das Volk zu leiten. Wo Könige ihre Pflicht zur Verantwortung vor Gott und vor den Menschen missachten, haben sie ihr Amt verletzt. Der erste Maßstab lautet also, sich vor Gott und den Menschen verantworten. Der zweite Maßstab: Der König hatte die Aufgabe, das Volk mit Gerechtigkeit zu richten und den Armen zu helfen. Witwen, Waisen und Fremdlinge, so fasst die Bibel die Gruppe der Schwächsten in der Gesellschaft zusammen. Gerechtigkeit und Fürsorge für die Ärmsten sind seine Aufgaben. Er wurde daran gemessen, ob er diese Aufgaben wahrnahm. Zum Dritten: Die Machtbefugnisse des Königs waren nicht unbegrenzt. Er musste sich nicht nur vor Gott, sondern auch vor seinen Mitmenschen verantworten. In den Königsgesetzen ist eine Art Beschreibung des idealen Königs. Im 5. Buch Mose werden sie aufgezählt. Er soll nicht im Luxus schwelgen und nicht hochmütig auf weniger bedeutende Menschen herabsehen. Seine Lebensführung soll vorbildlich sein, denn wer an der Spitze des Volkes steht, ist ein Vorbild. Und viertens schließlich: Wie für jeden Gläubigen sollen die Gebote Gottes als Richtschnur seines Handelns und seiner Entscheidungen gelten. Die Macht des Königs ist sozusagen nur geliehen. Er hat sie, damit er seine Aufgabe tun kann. Ein König muss sich fragen lassen, ob seine Macht von Gottes Geboten begrenzt wird, ob er dem zustimmt und das lebt, oder ob er selbst herrlich handelt. Präsidenten, Außenministerinnen, Kanzler und Ministerpräsidentinnen sind keine Könige. Aber diese vier biblischen Maßstäbe sind auch heute für Regierungsoberhäupter tauglich. Für alle, die Führungspositionen in Politik und Gesellschaft einnehmen. Es wird regiert. Es ist gut, wenn man weiß, nach welchen Maßstäben das geschehen soll. Sind auch mächtige Leute in der Lage, Fehler zuzugeben? Wenn man sich das politische Tagesgeschäft anschaut, wohl eher nicht. Die Öffentlichkeit verzeiht Fehler nicht. Und deshalb kommt der Satz, das habe ich falsch gemacht, so gut wie nie vor. In der Bibel gibt es dazu ein bemerkenswertes Gegenbeispiel in der Reihe der Könige Israels. König Josia heißt der Mann, der zugeben kann, dass er und alle mit ihm auf falschem Wege waren und dass es an der Zeit ist, umzukehren. Wie kam es dazu? In den Büchern über die Könige Israels wird erzählt, nach Jahren der Missachtung der religiösen Tradition rückt mit König Josia endlich wieder einer den Tempel in Jerusalem in den Mittelpunkt. Der Tempel wird renoviert, geputzt, gebaut. Und dann die Überraschung: Die Arbeiter finden ein wertvolles Buch wieder. Vermutlich waren es Schriftrollen mit dem 5. Buch Mose. König Josia lässt es sich vortragen und erkennt, wenn er ernst nimmt, was darin steht, dann genügen die Bauarbeiten am Tempel nicht. Dann braucht es den Umbau der Gesellschaft. Denn in diesem Buch wird aufgezählt, was ein gottesfürchtiges Volk und ihr König zu tun haben: Gott ehren, Witwen, Waisen und Fremdlinge, die Schwächsten der Gesellschaft, schützen, das Land bebauen und bewahren, nicht ausbeuten. Der König lässt sich erschüttern. Im Licht dieser Gebote zeichnet sich scharf ab für ihn, was in seinem Königstum verkehrt ist. Es gibt Unrecht, es gibt soziale Missstände, es gibt Korruption und eine gekaufte Justiz. Ihm wird klar, wir sind auf einem falschen Weg. Wir müssen umkehren, wir müssen zugeben, dass wir Fehler gemacht haben. Doch es ist nicht nur eine private und persönliche Wende, die der König macht, vielmehr sorgt er dafür, dass dieser Sinneswandel ins gesellschaftliche Bewusstsein rückt. Er erneuert öffentlich vor dem Volk den Bund mit Gott. Und er lässt in dieses Bundesversprechen seine Berater und sein Volk mit einstimmen. Erst nach der Verpflichtung zu einem Leben mit Gottes Geboten beginnt der große Reformprozess im Lande. Es gibt einen kompletten Führungswechsel im Tempel. Die über Jahre entstandenen verschiedenen Kultstätten und Götzenbilder werden abgeschafft. Totenkulte werden beendet. Es wird wieder das Passafest gefeiert. Das Fest, das den Ruf Gottes aus der Sklaverei in die Freiheit feiert und erinnert. Mit König Josia an der Spitze kehrt das Volk zurück ins Leben. Seine Einsicht hat den Anfang gemacht. Das ist heute nicht anders. Gesellschaftliche Veränderungen kommen da auf den Weg, wo Leute, die Einfluss haben, damit beginnen. Am besten bei sich selbst. Schließlich, wer Recht hat, verzichtet. Ob man mit so einer Empfehlung wirklich weiterkommt im Leben? In der Bibel wird von einem Rechtsspruch erzählt, der auf dieser Grundlage zu einem Urteil kommt, das geradezu sprichwörtlich geworden ist. Das salomonische Urteil. Im biblischen Bericht über König Salomo wird erzählt, zwei Frauen kommen vor den König, sie haben ein Kind dabei. Sie tragen ihren Fall vor. Jede behauptet, dieses Kind sei ihres. Im selben Haus lebend haben beide in der Nacht ein Kind geboren. Die eine verliert ihr Kind, der kleine Sohn ist tot. Die Frau, deren Kind gestorben ist, tauscht die beiden Kinder aus. Wie soll der König herausfinden, wer die Mutter ist? Beide könnten Recht haben. König Salomo lässt ein Schwert bringen und gibt den Befehl, das noch lebende Kind zu teilen und jeder Frau eine Hälfte zu geben. Da überwältigt Liebe das Herz der Mutter des Kindes und sie sagt, lasst das Kind lebendig, gebt es ihr. Die andere aber stimmt dem König und seinem Vorschlag zu, das Kind mit dem Schwert aufzuteilen. Daraufhin widerruft der König seinen Befehl und gibt das Kind der Frau zurück, die sich durch ihren Verzicht auf Recht und Besitz an dem Kind als seine Mutter erwiesen hat. Ein kluger Weg, sich ein Urteil zu bilden. Denn diese Art, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen, fordert eine Entscheidung der Klägerinnen heraus, nimmt sie in die Verantwortung. Ein salomonisches Urteil ist kein Kompromiss, bei dem jede so viel Recht bekommt, wie es gerade noch erträglich ist, sondern diejenige bekommt Recht, die sich entscheidet, um des Lebens willen darauf zu verzichten. Dadurch kommt die Wahrheit ans Licht. Das Leben der anderen, des Kindes in diesem Fall, hat Vorrang. Es hat Vorrang vor allem Recht haben, vor allem Besitzdenken, vor allem eigenen Wollen und Begehren. Der König Salomo fordert diese Entscheidung heraus und baut dann darauf sein Urteil. Diese Erzählung des Königs Salomo macht deutlich, Frieden, Wohlergehen, Gerechtigkeit haben auch etwas mit Verzicht zu tun. Kann das auch heute noch gelten? Frieden und Gerechtigkeit haben damit zu tun, dass Menschen sich so verhalten wollen, dass sie das Leben und die Rechte des jeweils anderen achten. Dass sie auf Ansprüche und ihnen Zustehendes verzichten. Dass sie bereit sind, etwas herzugeben, wenn es dem Leben und dem Frieden aller dient. Gut, wenn es Leute in verantwortlichen Positionen gibt, die so klug und weise sind, das zu erkennen. Wer weiß, vielleicht lesen sich manche Nachrichten anders, wenn wir diese Folien dieser Geschichten durchscheinend auf diese Nachrichten legen. Aber was geht das uns an? Wir, die wir keine Königinnen und Könige sind und auch nicht in solchen Positionen. Alles geht uns das an. Denn ob König oder Knecht, Königin oder Magd, Wir haben die Salbung empfangen, auch wir, spürbar oder in Gedanken. Jede von uns, jeder von uns ist zum Kind Gottes gesalbt, herausgerufen, beauftragt, besonders berührt von der Zärtlichkeit Gottes. Wir können königlich leben. Wir können königlich leben, weil wir wissen, wir haben eine große Aufgabe übertragen bekommen. Die und der zu sein, die wir sind, als Geschöpf Gottes, unter Gottes Himmel und auf Gottes Erde lebend. Wir sollen unser Denken, unser Reden und Tun vor Gott und vor den Menschen verantworten und nach Gottes Geboten leben. Wir sollen Vorbild sein für andere, trotz all unserer Schwächen. Wir sollen die Schwächsten schützen und andere achten. Wir sollen Recht und Gerechtigkeit bewahren, einsichtig und bereit, von verkehrten Wegen umzukehren. Darum gilt das Gebet auch uns, das Gebet für die Könige. Wir sind Königinnen und Könige in den Augen Gottes und wir können königlich leben. Deshalb beten wir füreinander, dass dies möglich ist und gelingt. Amen.
Thank you.
Wir beten und wir singen zwischen den Bitten eine Halleluja-Strophe. Wahrscheinlich kennen Sie sie auswendig, sonst im Lied 100 abgedruckt.
Gott in Zeit und Ewigkeit, unsere Sorgen halten wir dir hin, unseren Dank bringen wir dir. Wir danken für deine Schöpfung, für die Natur, die in voller Blüte steht und unser Herz erfreut. Wir bitten um die nötige Tatkraft, dieses zu bewahren, die Natur zu schützen und zu erhalten. Du bist der Atem des Lebens, segne deine Schöpfung.
Wir danken für alle, die sich dafür einsetzen, dass unser Zusammenleben gelingen kann. Wir bitten dich für die, die politische Verantwortung tragen. Schenke ihnen Klarheit und Verständnis für das, was andere brauchen. Wehre denen, die ihre Macht missbrauchen, die Menschen durch Krieg und Gewalt treiben. Sei mit denen, die den Frieden suchen. Du bist das Licht des Lebens. Leuchte uns.
Halleluja, 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 Halleluja. Gelobet sei Christus, Maria zu.
Wir beten für alle, die zu uns gehören, für die Kranken und Leidenden, für die Trauernden, für die, deren Hoffnung und Zuversicht am Verglimmen ist. Wir beten für die Jugendlichen, die heute konfirmiert werden, und für ihre Familien, dass sie auch weiterhin geborgen aufwachsen können. Du bist die Quelle der Liebe. Nähre uns.
Wir beten für die Frauen, für die Mütter, Schwestern und Töchter, die in verwaisten Kinderzimmern, im Krieg, in Flüchtlingslagern trauern, die mit aller Kraft für die sorgen, die ihnen anvertraut sind. Wir beten für sie, deren Schönheit und Glanz oft übersehen wird. Du bist die Mitte, Gott. Halte uns und bleibe bei uns.
Halleluja, 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 gelobet sei Christus, Maria.
Allen Dank und alle Bitte, alles, was wir auf dem Herzen haben, schließen wir ein, wenn wir im Namen Jesu bitten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für das nächste Lied brauchen Sie das neue Liederbuch Nummer 121.
Wir danken ganz herzlich für die Kollekte des letzten Gottesdienstes in Höhe von 310,86 Euro. Auch heute erbitten wir Ihre Unterstützung für unsere Kirchengemeinde hier im Stadtzentrum. Denn die vielen Angebote im Bereich Kirchenmusik, Bildung, Seelsorge sind nur möglich dank Ihrer zuverlässigen, großzügigen Unterstützung. Ganz herzlichen Dank. Dann liegt für 7 Tage der Plan der Hospitalkirchengemeinde, der Haushaltsplan, vor. Er zeigt die kirchliche Arbeit, die für dieses Jahr vorgesehen ist. Im Pfarrbüro sind während der Geschäftszeiten diese Unterlagen einzusehen. Dann laden wir ein, am Dienstag im Kunstmuseum Arne Braun, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, erläutert seine Auswahl und Sie sollten sich dafür anmelden. Das steht auch im Liturgieblatt. Dann gibt es am Mittwoch wieder einen Vortrag in der Reihe Große Texte der Bibel, neu gelesen. Es geht um Saulus und Paulus. Und im fast Anschluss daran ist wieder Meditation, innehalten. Und dann am Donnerstag, den Himmelfahrtstag, ist der Tag, wo die Faszination Franziskus vermittelt werden soll. Programm beginnt ab 11 Uhr hier in der Hospitalkirche und später um 14 Uhr ist ein Vortrag. Es gibt eine kleine Bewirtung und am Schluss um 18 Uhr ist hier in der Kirche Konzert. Lesen Sie es bitte, nehmen Sie Ihr Liturgieblatt mit, da ist alles viel ausführlicher. Und dann natürlich noch Einladung für den kommenden Sonntag um 11 Uhr hier in der Hospitalkirche, Gottesdienst mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Mit mir aber egal. Gottesdienst ist das Wichtige. Ich will noch eines anfügen, was nicht auf dem Liturgieblatt steht und auch nicht in den Programmheften. Das Literaturfestival Stuttgart hat begonnen. Sie haben sicher in der Zeitung gelesen mit wunderbaren Veranstaltungen. Und eine dieser Veranstaltungen wird am Freitag bei uns im Hospitalhof sein, ein Podiumsgespräch, das zuerst den Titel trug, wir reden nicht über den Krieg. Und erstaunlicherweise eine russischsprachige Autorin, ukrainischsprachigen Autor und Belarus versammelt. Und das Ganze wird moderiert von der Kuratorin des Festivals, Lena Gorelik, um 18 Uhr am Freitag, wenn Sie da sind und nicht im langen Wochenende. Das ist eine wirklich besondere Gelegenheit, weil es meines Wissens das erste Mal ist, so ein Podium zu versammeln. Es wird in Deutsch übersetzt werden als die Beitragenden. Sie können gerne kommen, der Eintritt ist frei am Freitag um 18 Uhr. Herzlichen Dank an Julia Naroschnaja, die heute getauscht hat mit Michael Sattelberger, der in der Erlöserkirche eine Aufführung begleitet. Dankeschön. Und Sie sehen sie nachher bestimmt beim Kaffee nach der Kirche, zu dem wir sehr herzlich einladen. Es ist reichlich gedeckt, bleiben Sie doch noch und haben Sie Zeit für Gespräche. Wir freuen uns. Und nun erheben wir uns und singen den Osterjubel vor dem Segen.
Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.